Ein ganz herzliches Grüß Gott von meiner Seite aus. Ich bin gern mal wieder in Denkendorf und heute Abend zu einer äußerst spannenden Geschichte, zu einem Gespräch, in dem sich unendlich viel entwickelt. Aber es ist eine lange Geschichte und ich lese Ihnen vor. Als nun Jesus erfuhr, dass den Pharisäern zu Ohren gekommen war, dass er mehr zu Jüngern machte und taufte als Johannes, obwohl Jesus nicht selber taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samarien reisen. Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich am Brunnen nieder. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Da spricht die samaritanische Frau zu ihm: Wie? Du bittest mich, um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritanische Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau: Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen könntest, und der Brunnen ist tief. Woher hast du dann lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Lebens werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm: Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Geh, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr: Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet, wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit, und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Spricht die Frau zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit ihr redet. Unterdessen kamen seine Jünger und sie wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte niemand: Was fragst du oder was redest du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging in die Stadt und spricht zu den Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht der Christus sei. Da ging sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. Inzwischen mahnten ihn die Jünger und sprachen: Rabbi, iss. Er aber sprach zu ihnen: Ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nicht wisst. Da sprachen die Jünger untereinander: Hat ihm jemand zu essen gegeben? Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. Sagt ihr nicht selbst: Es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte? Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht auf die Felder, denn sie sind reif zur Ernte. Wer erntet, empfängt schon seinen Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich miteinander freuen, der da sät und der da erntet. Denn hier ist der Spruch wahr: Der eine sät, der andere erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, wo ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und euch ist ihre Arbeit zugute gekommen. Es glaubten aber an ihn viele der Samariter aus dieser Stadt, um der Rede der Frau willen, die bezeugte: Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb 2 Tage da. Und noch viel mehr glaubten um seines Wortes willen und sprachen zu der Frau: Von nun an glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, denn wir haben selber gehört und erkannt, dieser ist wahrlich der Welt Heiland. Vielleicht haben Sie das gemerkt, wie dieses Kapitel auf diesen letzten Satz zuzielt, von Anfang an. Es geht immer um verschiedene Titel und am Schluss eben: Jesus ist der Welt Heiland. Und noch etwas: Der Anfang und der Schluss sind interessant. Nicht Juden, nein, Samariter oder Samaritaner bekennen sich zu Jesus. Was für eine Linie. Jesus flieht von Jerusalem und in Samaria und in Galiläa glauben die Leute an ihn und bekennen sich zu ihm. Was für ein Gegensatz auch zum Kapitel 3, dass diese Geschichte mit Nikodemus berichtet. Da ist alles irgendwie in der Schwebe. Und hier, alles bekennt sich zu Jesus. Doch, wie fing es an? Ich möchte diese Geschichte gliedern anhand der Aussagen über Jesus. Wer ist Jesus? Das Erste: Jesus, der dürstende Mensch. Wer eine Bibel dabei hat, das sind so die Verse 1 bis 9, 1 bis 10. Jesus, der dürstende Mensch. Jesus ist K.O. Er ist müde. Mittags um 12 sitzt er erschlagen, erschöpft am Brunnen. Der Gaumen klebt ihm im Hals. Und das soll der Messias sein? Das soll der Sohn Gottes sein? So schwach, so auf Hilfe angewiesen. So weit beugt sich Gott zu uns Menschen herab. Das ist das Geheimnis der Menschwerdung Jesu, der Inkarnation. Dass Gott so schwach wird. An Weihnachten, das Kind in der Krippe, ganz ehrlich, bei diesem Kind ist von dem Goldglanz, den wir an Weihnachten um alles herum machen, ist nichts zu sehen. Sondern ist ein armes Kind in einem Stall. Dann später der Mann am Kreuz. Da wird er zu Tode gequält. Zu Tode gefoltert. Und das soll der Welt Heiland sein. Der Herrscher der Welt in der Krippe und der Weltheiland am Kreuz. Was für ein Gegensatz. Schauen Sie, so weit kommt Gott herunter. Und nur der glaubt, erkennt's. Warum? Warum geht Gott diesen Weg? Aus Liebe zu uns ist das eine. Und das andere ist, Gott geht in unser menschliches Elend, in unsere menschliche Not hinein. Er kennt diese Not. Er kennt dieses Elend. Er muss Durst leiden, durstig sein. Da sitzt Jesus in der Mittagshitze an diesem Brunnen und dann kommt diese Frau. Und jetzt wird es der bittende Jesus. Jesus, der bittet, um Hilfe bittet. Aber mal ganz ehrlich, wenn Sie so in die Evangelien hineinschauen, wie oft beginnt eine wichtige Begegnung mit einer Bitte, dass Jesus uns Menschen anspricht auf unsere Gaben. Die Geschichte des Petrus fing so an. Petrus, kannst du mir dein Boot leihen? Fahr doch etwas hinaus und halt das Boot schön ruhig, dass ich predigen kann. Und ein hundemüder Petrus, der konnte gerade noch so das Steuer halten. Ob er von der Predigt Jesu viel mitbekommen hat, ich weiß es nicht. Er konnte das Ruder so halten, dass Jesus predigen konnte. Also der erste Mesner, das war Petrus, er hielt die Kanzel ruhig. So bittet Jesus uns Menschen um einen Gefallen. Und das kann der Anfang für etwas ganz Großartiges sein. Ich erinnere mich noch in Tübingen, da machten wir damals diese Aktion Neu anfangen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen diese Aktion kennt. Wir hatten nicht nur so die ganzen deren Dinge angesprochen, übers Telefon, bei allen angerufen. Nein, was das Großartige war, die ganze Gemeinde, jeder war mit seinen Gaben gefragt. Die einen, die gut kochen konnten, die schmierten Brote und machten ein gutes Essen für die, die arbeiten mussten. Die, die kommunikativ gut begabt waren, die saßen am Telefon, wählten und redeten Menschen an. Und Jugendliche, Konfirmanden, die konnte man losschicken und das Buch und die Broschüre zu den Leuten zu schicken und ihnen und dort abzugeben. Und die staunten alle, wir haben doch erst gerade angerufen. Doch, hier haben sie das Buch, das wollten wir ihnen vorbeibringen. Ich weiß noch, eine alte Lehrerin im Ruhestand, die stand mit strahlenden Augen da und sagte, Herr Teich, dass ich das noch erleben kann. Dass alle Mitarbeiter zusammenarbeiten und jeder seine Gabe einbringen kann. Schauen Sie, so ist es bei Jesus. Er fragt uns bei unseren Gaben, könntest du nicht? Könntest du das nicht für mich tun? Jetzt zurück zu dieser Geschichte. Bei dieser Frau handelt er sich erstmal eine ordentliche Abfuhr ein. Irgendwie, mir gefällt diese Frau. Dieses Spröde, dieses Stachelige, die nicht gleich ansprang. Nein, sie musste erst laut lachen. Wie bitte? Du bittest mich. Du, ein Jude, ein Mann. Und mich, eine Frau, eine Samariterin. Wir sind doch bei euch Juden, sind wir doch der Dreck der Welt. Wir sind doch nichts wert bei euch. Und du, ich bitte dich, Jesus. Und du, der Reine, ihr Juden seid ja so rein, ihr seid ja so toll. Und ich, jetzt willst du von mir Wasser? Ich finde es ein hochspannendes Gespräch. Und es hat jetzt der zweite große Punkt. Jesus, das lebendige Wasser. Jesus bietet ihr ein Geschenk an. Und da können wir so unendlich viel lernen von Jesus. Also Jesus hätte ja auch ganz anders reagieren können. Er hätte mit dem Zeigefinger kommen können oder mit einem Appell oder einem Donnerwetter. Also, sag mal, Frau, weißt du überhaupt, mit wem du redest? Überhaupt nicht. Sondern im Gegenteil, Jesus bietet ihr ein Geschenk an. Das Geschenk des Glaubens. Du, ich habe für dich Wasser. Diese Jakobsquelle, ich weiß, es ist kostbares Wasser, aber ich habe viel wertvolleres Wasser. Lebendiges Wasser. Man hat sich immer überlegt, was heißt das eigentlich, so lebendiges Wasser? Meint das fließendes Wasser? So im Bild, im Brunnen ist ja so das Wasser vom Grundwasser da, vielleicht ist unten auch eine Quelle. Und jetzt, was ist lebendiges Wasser? Jesus erklärt es und sagt, wenn du von meinem Wasser trinkst, dann wirst du zu einem Brunnen. Dann entsteht in dir ein Brunnen. Und da wird ein Durst gestillt bis in alle Ewigkeit. Wasser. Wissen wir überhaupt, wie kostbar Wasser ist? Also im Augenblick stöhnen wir doch. Es könnte ja mal auch aufhören mit Regnen und endlich die Sonne scheinen. Und wenn wir ins Fernsehen reinschauen, dann sehen wir, wie unheimlich Wasser ist. Wenn so Riesenfluten kommen und ganze Landstriche überspülen. Und es soll wertvoll sein. Wird gut sein, wenn es wieder weg ist. Aber diese Geschichte spielt ja in einem ganz, ganz anderen Land, in Israel. Und wenn man eine Reise so um diese Jahreszeit, Juni, nach Israel macht, da gibt es schon keine grünen Wiesen mehr. Die gibt es im Februar, da ist es grün. Aber im Juni, da ist schon alles braun. Und wenn man im September dort ist, dann ist alles so fast Wüste, alles versteppt. Es gibt Bäume, es gibt Wälder, die sind völlig anders als bei uns. Aber wenn man draußen ist, da sieht man plötzlich, wie wertvoll Wasser ist. Es gibt sogar Rosen. Aber die blühen nur dort, wo sie täglich bewässert werden. Wenn sie das mal 3 Tage in Israel vergessen, dann ist die Rose wahrscheinlich vertrocknet. Da ist nichts mehr zu machen. Und in diesem Land, wenn man da unterwegs ist, da lernt man Wasser schätzen. Das erste Mal, als ich es so richtig merkte, da war ich mit einer Studentengruppe im Sinai. Und die sind früh morgens auf den Berg Mose aufgestiegen und dann wieder runter und die Studenten waren richtig high. Die sangen wie die Staren. Nur das Pech war, unser Jeep hatte uns versetzt. Und dann stieg so die Sonne langsam hoch und je höher sie stieg, desto dünner wurde der Gesang. Und irgendwann saßen meine Studenten stumm und suchten, wo sie noch den letzten Schatten ergatterten. Ich sehe heute noch den Reiseleiter, wie er loslief im Zorn und suchte, wo dieser Jeep nur hängen geblieben ist. Nach einer Stunde kam er wieder und vor unseren Augen wurde das restliche Trinkwasser in den Kühler dieses Jeeps geschüttet, weil der Kühler war leer geworden. Und um überhaupt wegzukommen, wurde der letzte Rest Trinkwasser einfach da reingeschüttet. Da waren meine Studenten absolut sprachlos. Und wir merkten zum ersten Mal in unserem Leben so richtig, was Durst heißt. Und dann sagte der Guide, habt keine Angst, in 20 Minuten sind wir an einem Wasserloch. Und an diesem Wasserloch sagte er zu uns, am besten ihr macht die Augen zu, aber ich stehe neben jedem hin, dass auch jeder genügend trinkt. Schaut das Wasser nicht an. Na ja, heute würde ich sagen, gut, was man sieht, ist ja nicht so schlimm. Das, was man nicht sieht im Wasser, ist manchmal schlimmer. Aber das war schon etwas eine trübe Brühe. Wir tranken alle, keiner wurde krank. Aber wir hatten es gelernt und es ist für mich unvergesslich, wie wertvoll, wie kostbar Wasser ist. Wenn nach Stunden in der Wüste Hitze man Wasser zum Trinken bekommt, Sie glauben gar nicht, was das für eine Köstlichkeit ist. Schauen Sie, und genau das ist, was Jesus erlebt. Jesus, der Durst hat und der jetzt dieser Frau lebendiges Wasser anbietet und eigentlich sich selber anbietet. Er selber ist dieses lebendige Wasser. Denn er greift hier etwas aus dem Alten Testament auf, das war letzten Sonntag Predigtext, Jesaja 55, wo Gott als orientalischer Wasserverkäufer auftritt und sagt, kommt her zu mir, kauft bei mir Wasser umsonst. Kauft bei mir Wasser umsonst. Was bietet ihr? Kostbares Geld wird alles andere an. Kauft bei mir umsonst. Und jetzt geschieht dieses große Wunder, das eigentliche Wunder in dieser Geschichte, dass diese Frau sich auf das Angebot Jesu einlässt. Gib mir solches Wasser. Und da öffnet sie sich für dieses Wasser. Auch wenn noch viele Missverständnisse da sind. Und Jesus geht darauf ein. Jetzt kommt der dritte Kreis. Jesus, der Prophet. Er gibt dieser Frau Wasser, aber völlig anders, als sie es erwartet. Er sagt zu ihr plötzlich, du, hol doch deinen Mann. Und es spricht er plötzlich die Lebensgeschichte, die Lebensfrage dieser Frau an. Und heute würde man sagen, sie hat Brüche in ihrer Biografie. Gewaltige Brüche. Eine erschütternde Biografie. Wie viele Enttäuschungen. Wie ein abgenutzter Schuh weggeworfen. Nie hatte sie die Erfahrung von beglückender Liebe gemacht. Sondern immer irgendwo gebraucht und missbraucht, verachtet. Im Dorf als Luder verschrien. Warum kommt sie um 12 Uhr zum Brunnen? Um 12 Uhr, wenn die Sonne am höchsten steht. Warum macht sie sich da auf den Weg? Ganz einfach, weil sie allein sein will. Weil sie es nicht ertragen kann und die andere sie nicht ertragen. Sie kann nicht in der Gemeinschaft der Frauen, die immer abends losgehen oder morgens losgehen und Wasser holen. In dieser Gemeinschaft kann sie nicht Wasser holen. Sie muss allein gehen. Was für eine Biografie. Und Jesus, bring deinen Mann, bring dein Leben, bring deine Beziehungen. Und plötzlich wird da deutlich, das, was Johannes einsteht, wo Johannes der Täufer sagt, siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Er nimmt's und trägt's. Er nimmt's einfach und trägt's. Wissen Sie, Jesus hilft nicht nur uns, sondern Jesus hilft uns in unseren Beziehungen. Heute spricht man immer so vom Systemischen. Das sieht Jesus schon, dieses System, dieses Beziehungssystem, in dem wir leben. Dieses Geflecht. Und da sagt Jesus zu uns, du bringst doch mir. Bring's mir. Deine Frau, deinen Mann, deine Kinder, dein Kollege. Bring mir doch all die, mit denen du nicht so gut zurechtkommst, wo du deine Schwierigkeiten hast. Bring's doch. Bring's mir. Ich kann's heil machen. Und da bricht's plötzlich aus dieser Frau heraus, dass sie sagt, du bist ein Prophet. Was meint sie damit? Meint sie damit, du hast mich durchschaut? Ja, auch. Aber die Propheten, die sprachen in der Bibel auch die Fragen der Schuld an. Sie führten den Rechtsstreit Gottes und brachten so Dinge wieder zurecht, machten es heil. Jesus, der Prophet, und das vierte Jesus, der Christus. Plötzlich kommt das andere Problem dieser Frau, und das finde ich das Spannende an dieser Geschichte. Plötzlich liegt so das ganze Leben, auch die ganzen Lebensverflechtungen dieser Frau da. Also nicht nur das Lebensproblem, sondern jetzt kommt plötzlich die Glaubensfrage, das religiöse Problem. Ihr Glaube, der der samaritanische Glaube ist, irgendwie ein bisschen vom Alten Testament und ein bisschen Kanaanismus und ein bisschen andere Kulturen. So etwas, ein Versatzstück an Glauben. Das gibt es ja heute auch so viel. Und das bringt sie jetzt, ja, wir beten Gott hier an, ihr Juden in Jerusalem. Wo betet man Gott an? Wo ist das eigentlich richtig? Wo kann ich Gott wirklich finden? Durst nach Leben, Durst nach Gott. Und mal ganz ehrlich, also unseren Durst nach Gott, unsere Sehnsucht nach Gott, die lassen wir uns schon was kosten in unserer Zeit. Es stimmt nicht, dass alles nur säkular sei. Nein, nein, unsere Zeit ist auch tief religiös, nicht unbedingt christlich religiös. Aber so diese Frage, es muss doch noch was geben. Es muss doch noch irgendwo ein Sinn sein. Und wie viel wird ausgegeben? Was lassen wir es uns kosten? Und Jesus bietet es einfach so an. Einfach so. Die religiöse Frage. Jesus, der Christus, Durst nach Religion. Wo kann ich Gott anbeten? In den letzten Jahren war ja auch das Spannende, so in der Auseinandersetzung um den Heiligen Geist, auch im Christlichen, auch in der Kirche. Was ist eigentlich Anbetung? Lobpreis und Anbetung sind ganz hoch im Kurs. Aber was ist eigentlich richtige Anbetung? Wissen wir es überhaupt? Jesus sagt, werdet im Geist und in der Wahrheit anbeten. Geist und in der Wahrheit. Eben wenn wir Jesus haben, wenn wir zu Jesus beten, dann bekommen wir seinen Geist und wir werden dann auch die Wahrheit sehen. Wer auf Jesus schaut, der hat die Wahrheit, und wer auf Jesus schaut, der hat seinen Geist. Und wer bei Jesus bleibt, der betet ihn und den Vater an. Der letzte, der Zielpunkt, Jesus der Heiland. So die letzten Verse, jetzt kommen plötzlich die Jünger. Völlig unvermittelt kommen sie, reingeschneit in diese Begegnung. Man hat den Eindruck, die machen alles kaputt. Und außerdem haben sie ein Brett vor dem Kopf. So sind wir Christen. So sind wir Kirchenleute oft. Ein Brett vor dem Kopf. Irgendwo schildert Johannes auch hier uns. Die Jünger merken gar nicht, was hier passiert ist. Jesus redet von einer Speise, die er essen muss, und sie merken gar nicht, dass er vom Weg Gottes redet. Dass er vom Ziehen redet. Er redet von der Ernte, und sie sehen gar nicht, dass da Ernte ist. Sie sehen es nicht. Sind wir nicht oft so wie diese Jünger? Wir sehen unseren Alltag, unsere Alltagsprobleme. Die Jünger, die haben eingekauft, die sehen ihre Einkaufstaschen, was sie ausgegeben haben, ob es billig war oder teuer oder was da ist und ob es gut ist und jetzt gibt es was zu essen. Und sie sehen gar nicht, was da passiert. Sehen wir die Ernte Gottes? Haben Sie heute gesehen, was Gott tut? Wir beten immer das Vaterunser. Gehen wir es doch nur mal den Anfang durch. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Wo ist heute der Name Gottes in unserem Leben geheiligt worden? Wo hat der Name Gottes eine Rolle gespielt? Dein Reich komme. Hat sich wirklich im heutigen Tag etwas um Gottes Reich gedreht? Ist im Alltäglichen? Dein Wille geschehe. Ich bin doch heilfroh, wenn sich heute wenigstens ein paar Stellen mein Wille durchgesetzt hat, oder nicht? Man ist ja schließlich auch Chef und will, dass die Leute das tun, was man sagt. Aber Gottes Wille, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und dann kommt unser Leben in Blick. Ich wünsche es uns, dass wir so diese Anfangsverse des Vaterunsers manchmal einfach plötzlich mitten im Alltag, dass sie uns da einfallen. Und wir geschwind innehalten und uns fragen, Herr, wo ist jetzt dein Reich? Wo ist jetzt dein Reich in diesem Gespräch, das ich jetzt gerade habe? Wo es womöglich um Konflikte geht, wo es um Streit geht, wo ist dein Reich? Wo ist dein Wille? Dass wir viel mehr das Wirken Gottes in unserem Alltag entdecken. Denn auch in unserem Alltag ist die große Ernte Gottes, die ist da. Und dann am Schluss bei diesen Samaritern oder Samaritanern, die bekennen, dieser ist wahrlich der Welt Heiland. Das ist das einzige Mal im Johannesevangelium, dass das Wort Heiland dasteht. Und hier auch noch in der Verbindung Heiland der Welt. Also ungeheuer stark ist hier dieser Ausdruck. Das Wort Heiland kommt im Neuen Testament hauptsächlich im Lukas-Evangelium vor. Da kennen wir es auch aus der Weihnachtsgeschichte. Siehe, ich verkündige euch große Freude, denn euch ist heute der Heiland geboren. Und das war ja ein hochpolitischer Titel. Denn ich glaube, Ende des 19. Jahrhunderts hat man in der Türkei einen Stein gefunden, so einen Wegstein. Lateinisch. Man hat es entziffert und da stand vom Heiland der Welt, der das Evangelium der Welt gebracht hat und so weiter und so fort. Wir Christen springen gleich auf und sagen, oh, eine Stele über Jesus Christus. Falsch, falsch. Das ist eine Stele über den Kaiser Augustus, der von sich sagte, ich bin der Heiland der Welt und ich verkündige meine Dogmen und das ist Evangelium für die Welt. Da merken Sie, was für ein Sprengstoff da drin steckt, dass Jesus der wahre Heiland der Welt ist. Heiland, im Griechischen der Retter der Welt, der, der die Welt rettet. Ich finde das so wunderbar, diese beiden Begriffe Retter und Heiland. Auf der einen Seite, wir merken es immer mehr, unsere Welt braucht Rettung. Unsere Welt braucht einen Retter. Unsere Welt braucht es, dass am Ende der Geschichte jemand diese Welt rettet, wo so viel kaputt gegangen ist, wo so viel zerstört ist, wo so viel zu Bruch gegangen ist, auch unter den Menschen. Ich brauche den Retter. Und ich finde es großartig, dass wir und dass Luther vom Germanischen her den Heiland statt Retter Heiland sagte. Warum? Weil Luther eine ganz tiefe Ahnung hatte, da steckt das Wort Heilung, das Wort Heil. Diese Welt muss heil werden. Wir müssen heil werden. Und Jesus ist der, der das kann. Er ist der Weltheiland. Eine ganz großartige Begegnung im Johannesevangelium. Jesus, das lebendige Wasser, Jesus, der den Durst stillt, weil er der Weltheiland ist. Weil er uns heil macht. Immer wieder neu. Amen.